Hallo im Ja klar Podcast. Schön, dass du da bist. Türchen auf, Impuls rein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Heute habe ich einen Gast, der Teamplay nicht nur predigt, sondern gelebt hat, und zwar auf dem höchsten Level. Er ist ehemaliger Handballnationalspieler, Europameister 2016 und Bronzemedaillengewinner bei Olympia. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Druck und Verantwortung wirklich anfühlen, wie es ist, konstant im Fokus zu stehen, wie man trotz Stress, Erwartungen und öffentlicher Aufmerksamkeit ein Team führt und gleichzeitig sich selbst. Diese Prinzipien hat er aus dem Spitzensport in die Unternehmenswelt übertragen. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Ab jetzt geht's um Team statt Ego, um Haltung statt Hektik und darum, wie aus guten Teams echte Hochleistungsteams werden. Herzlich willkommen im Ja klar Podcast, Martin Strobel. Martin, du warst jahrelang Führungsspieler im Handball. Wenn du heute mit Unternehmen arbeitest, was ist diese eine Sache, die du aus dem Handballsport immer als erstes mitbringst?
Die eine Sache, die ich aus dem Handballsport definitiv immer mitbringe, ist, das gesamte Zusammenspiel zu betrachten. Denn für mich und für uns im Sport war es immer sehr, sehr elementar, dass jeder seinen Beitrag für ein erfolgreiches Tor, für eine erfolgreiche Deckungsarbeit, wie man es auch immer nennen mag, einfach dazu beigetragen hat. Und tatsächlich ist es in einem Unternehmenskontext, den ich heute sehr erlebe, zwar ja augenscheinlich vielleicht mal immer wieder da, aber wenn man ins Detail geht, dann hat doch wieder jeder seinen eigenen Blick auf sein eigenes Thema und daher immer noch sehr stark im Ego und im Silo verhaftet. Und somit sage ich, das Zusammenspiel, das muss einfach deutlich effizienter und besser funktionieren. Je größer eine Organisation wird, desto komplexer, definitiv. Aber wenn man schon im Kleinen anfangen kann, dann sollte man das im Kleinen auch tun.
Viele Teams sagen ja auch von sich, ne, dass sie ein starkes Team sind. Und im Sport, zumindest wenn man auch Handball verfolgt, und ich habe ja früher selber Handball gespielt, auch auf der gleichen Position wie du, als Mittelmann, so als Organisator, natürlich nicht ansatzweise in der Qualität, weil es bei mir nur Kreisauswahl Osnabrück gereicht hat oder so. Ich meine, du warst so häufig mit der Nationalmannschaft auch unterwegs. Hast du so eine Idee, was der Unterschied zwischen Zusammenarbeiten und Zusammenspielen ist? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ja, also manche sagen ja, dass dieses Thema der Arbeit immer mit dem Müssen zu tun hat. Ja, also das muss ich tun und obwohl es mir vielleicht auch keinen Spaß macht. Ich sehe das manchmal differenzierter. Das heißt, ja, da ist mit Sicherheit manchmal so ein Muss dabei. Aber es muss auch, und das sage ich auch ganz ehrlich, es muss auch manchmal, Arbeiten hat mit mir, für mich auch immer was mit Wille zu tun. Also will ich diesen Weg gehen? Und diesen Weg gehen heißt für mich auch mit anderen tatsächlich etwas zu erreichen. Dass das da nicht immer völlig reibungslos funktioniert, das sehen halt viele einfach nicht. Die hätten am liebsten so wenig Reibung wie möglich. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Bezüglich des Zusammenspiels sehe ich es dann so, dass wenn man für eine Sache zusammenspielt, nenne ich es jetzt mal, dann tut man das aus einer brutalen Leidenschaft heraus. Also weil alle einen unglaublichen Drive haben. Wie erlebe ich das heute oder wann erlebe ich das heute oder wenn wir in die Unternehmenswelt blicken, ist oftmals gegeben, wenn es etwas so eine Projektarbeit ist, wenn es was Separates ist, wenn eine Produktentwicklung ist oder eine Kampagne, die separat gestartet wird. Ja, also wo man echt so ein Startdatum und vielleicht ein Enddatum irgendwo hat und da kommt so ein richtiger Drive aus. Bei so alltäglichen Themen, dann ist es natürlich zäher, wenn man da nie diesen, was ist das Endziel, den Endfokus irgendwo hat, ja. Und für uns war das halt immer so, klar, wir hatten ein großes Saisonziel oder bei der Nationalmannschaft, die Ziele, die bei den Turnieren zusammenhingen. Und das muss man auch hier, wenn es jetzt in die Saison geht, einfach versuchen, auch runterzubrechen, um dieses Zusammenspiel für die gemeinsame Leidenschaft einfach auch herzustellen.
Jetzt kommen ja in so einem Team auch bei euch in der deutschen Nationalmannschaft damals, kommen ja unterschiedliche Charaktere zusammen. Und ich glaube, das, was eint, das kann ich aus meiner Zeit im Sport auch, diese brutale Leidenschaft für diesen Sport. Man mag dieses Spiel einfach, weil man will da miteinander einfach ein bisschen zocken auf der Platte. Ne? So war es bei uns damals auch. Aber ist es dann nicht auch so, dass es Individuen gibt, wo das Ego tatsächlich dann doch ein Stück weit über diesem Teamgedanken steckt und es dann auch nicht ganz so einfach ist? Von außen ist der Druck immer riesig, auch gerade auf die deutsche Handballnationalmannschaft. Ne? Ihr wart da immer mega im Fokus. Hat es da nicht auch mal gekracht, weil irgendeiner wieder völlig über die Stränge geschlagen hat?
Definitiv. Also wer glaubt, in der Nationalmannschaft sind keine Egos oder keine Alphatiere, der irrt sich. Die hohe Kunst ist das ja als Team, aber natürlich auch aus der Führung als Trainer heraus, so erstmal, ich sag mal, eine Auswahl zu treffen, dass diese Egos zueinander passen und miteinander arbeiten oder füreinander arbeiten in der Hinsicht. Und wenn solche Themen ausbrechen, dass natürlich das relativ schnell wieder eingefangen wird. Weil ich muss ja schon immer erkennen, was ist mein Vorteil, den ich für mich rausziehe. Aber der Vorteil, den, ich sag mal, wir als Gemeinschaft danach herausziehen, der muss natürlich extrem viel, viel größer sein. Ja, also da hatten wir viele Momente, wo die Egos zu viel Raum genommen haben. Dann waren wir meistens nicht erfolgreich, wenn wir sie eingedämpft bekommen haben, sodass trotzdem jeder er selbst sein konnte und ich sag mal das große Ganze im Mittelpunkt stand und das gemeinsame Ziel oder die Aufgabe, dann hat's funktioniert.
Wie ist es dem Bundestrainer damals gelungen, eure Egos so einzudampfen? Was hat er anders gemacht vielleicht als andere?
Also in der sehr erfolgreichen Zeit im Jahr 2016, wo wir die Europameisterschaft gewonnen haben und also auch, ich nehme jetzt mal die ganze Zeit davor, weil das ist ja eine Vorbereitungsphase auch dazu und bei den Olympischen Spielen, finde ich, hat er es extrem gut gemacht, jedem das zu geben, was seine Stärke ist, ja, und das zu vermitteln, das zu kommunizieren und transparent auch in das Team zu bringen, ja, nicht zu verstecken, was der eine kann oder was der andere nicht kann, sondern ganz klar und sehr einfach runterzubringen. Denn machen wir mal ein Beispiel, wir alle sind ja oder konnten ja sehr, sehr gut Handball spielen. Ja. Wir müssen es nur schaffen, dass wir das gemeinsam nachher auf dem Feld tun. Und jetzt aber hier die individuelle Qualität oder die individuelle Stärke so einzusetzen, dass sie ja nachher für das Team genutzt werden kann, das war eigentlich so ein ganz, ganz großer Hebel. Und dann hast du dann kriegst du selber den Drive und den Spaß und dann schaffst du es auch, die Sachen zu kombinieren mit den anderen, weil ja auch jeder andere sein Thema hat. Und das war aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass er hier auf die sehr starken individuellen Fähigkeiten eingegangen ist und jeder sich ein Stück weit auch, ja, es nicht ausleben konnte, wie er wollte, aber zumindest in einem sehr, sehr Freiraum genießen durfte.
Wie sehr hat Dagur Sigurdsson war ja damals der Erfolgstrainer bei der Europameisterschaft, die, glaube ich, in Polen war, Anfang 2016, ja. Witzigerweise war ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch auf einem Auslandseinsatz mit meiner damaligen Firma und auf einmal lese ich irgendwie Handball EM und da habe ich tatsächlich ich glaube es war sogar das Auftaktspiel gegen die Schweden geschaut und hatte davor, ich weiß auch, war es das erste oder zweite Spiel, wie auch immer, auf jeden Fall war ich in Breslau, war ich in der Jahrhunderthalle und habe dieses Spiel gesehen. Ach. Und ich habe im Vorfeld nicht wirklich viel zu dem Zeitpunkt irgendwie mit Handball am Hut gehabt, war irgendwie ganz frisch im neuen Job, Studium war schon durch und dann habe ich gedacht, geil, das ziehe ich mir jetzt heute Abend rein, ich fahre einfach mal hin und auf gut Glück habe ich noch eine Karte bekommen und habe dann auch auf der Platte gesehen und habe gedacht, da kenne ich ja den einen oder anderen Spieler gar nicht. Also mir war auch Andy Wolf zu dem Zeitpunkt noch kein Begriff, der ja das Turnier seines Lebens gefühlt da gespielt hat vor 9 Jahren. Und dann habe ich aber auch beobachtet, Wahnsinn von außen betrachtet, was für eine Einheit die da bilden. Ne? Also da war jetzt nicht so dieser eine Starspieler dabei, was wir in der Vergangenheit vielleicht ja auch schon mal hatten. Ne? Und ja. Da ist mir auch aufgefallen, Mensch, was hat der Trainer da gemacht? Hab das versucht, in meinen PersonalerInnen-Kontext damals schon zu bauen und hab überlegt, ich glaube, dass Dagur Sigurdsson da mit klaren Rollenzuweisungen gearbeitet hat. Und dann halt jeder auf dem Feld auch wusste, das ist hier jetzt die 60 Minuten mein fucking Job.
Exakt. Also es war das zweite Spiel tatsächlich gegen Schweden. War ein Schlüsselspiel, das wir dann ja auch sehr knapp gewonnen haben. Sonst wären wir schon damals aus dem Turnier raus gewesen. Aber Sport gehört auch ein bisschen Glück und Wille dann dazu, das ins Ziel zu bringen. Und du sprichst einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Also das Thema der Rollen, das war in diesem gesamten Zyklus so extrem wichtig, dass das A, jeder wusste und auch, und das sehen dann vielleicht viele gar nicht so, aber ich fand das sehr wichtig, du kannst dich ja dann auch sehr gut auf die Rolle vorbereiten. Also ich mache mal ein Beispiel. Für mich war klar, okay, ich komme im Angriff aufs Spielfeld. Das war zum Beispiel ein Punkt. Ich komme aufs Spielfeld, wenn Unterzahl oder Überzahl passiert. Ja? Also ich kann mich mental sozusagen auch schon gedanklich vorbereiten, wann kommt's. Weil jetzt kommt eine Zeitstrafe, jetzt kommt eine Unterzahlsituation, dann ist ja manchmal so, oh, was passiert jetzt? Aber wir hatten alle, ich sag mal, für diese Situation unsere klaren Abläufe und unsere klaren Aufgaben. Und dann bist du da, kommst du da mit einem ganz anderen Energieniveau dann auch auf die Platte und weißt auch, du bist ja dann der Spezialist für diese Situation. Und dann geht auch nicht so viel verloren in dem Moment, weil du halt eine klare Aufgabe und ich sag mal auch Zuständigkeit hast, um es jetzt auch ins Unternehmenskontext wieder zu bringen, das dort sehr häufig ja dann auch fehlt.
Ja, und das hat man tatsächlich, also mir ist das damals auch aufgefallen. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass viele so ein Handballspiel schauen und diese Brücken dann nicht unbedingt direkt bauen. Aber mir ist das sofort aufgefallen und du sagst einen wichtigen Punkt. Du kannst dich als Individuum ja darauf dann auch vorbereiten, also mental in allererster Linie. Und du weißt ganz genau Bescheid, wann du zum Einsatz kommst. Jetzt kommt die Brücke, das wissen ja deine Teammates auch. Alle anderen wissen dann, wir spielen jetzt Überzahl, Martin kommt und dann läuft die Geschichte, so ungefähr.
Ja. Ja, und sogar die Differenzierung in der Situation noch. Es gab ja dann zum Beispiel zwei Überzahlsituationen, die eine habe ich immer gespielt und die andere hat jemand anders noch gespielt. Und dann war auch klar, okay, wenn der reinkommt, dann habe ich erstmal nichts mehr zu tun. Ja, und das war aber auch völlig okay. Und das ist ja die Akzeptanz, die dann bei den Rollen auch immer mitschwingt. Die muss gegeben sein für das große Ziel. Und dann ist es mir wichtiger, jeder macht seinen Job in dieser Situation und wir erreichen diese Schritte, wie dass ich mein Ego durchdrücke und sage, jawohl, aber jetzt wollte ich eigentlich die Situation spielen. Und tja, muss aber auch akzeptieren dann, dass es dann vielleicht auch mal eine Situation gibt, wo der andere einen Fehler macht oder wo ich selber einen Fehler gemacht habe.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber genau diese Akzeptanz ist wahrscheinlich so der erste Schritt oder auch der Schlüssel, dass man dieses eigene Ego dann auch im Griff hat, ne? Weil du hast es ja gerade auch schon gesagt. Ich meine, so viele Handballer sind dann in so einer Nationalmannschaft gar nicht mit dabei. Das sind dann die Top 16, 17 eines Landes. Und dann werden auch nur irgendwie 11 oder 12 für so ein Spiel nominiert, weil es stehen am Ende des Tages ja auch nur 7 Jungs oder Mädels auf der Platte. Und das ist dann ja schon an sich eine absolute Qualitätsdichte, ne? Also, wenn da jetzt einer dabei wäre, der kein Handball spielen könnte, dann hätte Sigurdsson in seiner Auswahl schon vorher was falsch gemacht. Ne?
Ja, definitiv.
Aber davon kann man ja ausgehen, von diesem Kern. Und davon gehe ich auch, um die Brücke zu schlagen. Wenn ich in Organisation bin, gehe ich auch sehr positiv und menschenzentriert erstmal an die Sache ran und überlege mir, naja, die Menschen, die hier auf dieser Rolle sitzen, die diese Rolle ausüben, werden wahrscheinlich die absolute Fachexpertise haben, sonst würden sie diesen Job nicht so gut machen oder manchmal auch weniger gut. Ne? Das ist so meine erste Annahme. Wie siehst du das? Gehst du in Kontexte ähnlich rein und was beobachtest du auch, um diesem Rollenbeispiel zu bleiben?
Ja, unterschiedlich tatsächlich. Ich gehe mir in einer ähnlichen Sichtweise rein, definitiv. Gerade wo ich da auch, ich sag mal, im Übergang war, neu gestartet bin, bin ich sehr stark mit dem Thema rein. Ja, die da jetzt arbeiten, sitzen, entscheiden, die müssen ja, ich sag mal, irgendwoher diese Expertise haben und auch die Fachrichtung haben, dass sie das auch können. Ja, das war so der erste Schritt. Über die Zeit muss ich dann aber ergänzen, habe ich dann schon auch gemerkt, okay, diese Fachexpertise jetzt irgendwie vielleicht, die sehr stark, nenn es mal bei uns hier im süddeutschen Mittelraum, süddeutschen ländlichen Raum sehr stark auch technisch orientiert und geprägt ist. Die ist zwar extrem gut, dafür hapert es mal dann auf der anderen Seite auch ein bisschen in diesem menschlichen Kontext. Ja, also das will ich nicht sagen, dass das nicht vorhanden ist, aber das wurde natürlich nie so gelehrt oder weitergegeben wie die andere Seite. So, und trotzdem bist du ja nachher in der Kombination, jetzt gerade auch im Führungskontext, dass du diese beiden Sachen ja zusammenbringen musst. Da wird eher das Fachliche weniger und du musst das andere hochhalten. Und das erlebe ich dann tatsächlich, dass diese Fachlichkeit deutlich weniger ausgeprägt ist oder nicht so in der Dimension auch in Anführungszeichen trainiert wird, wie man vielleicht auf die fachlichen Themen in der Vergangenheit sehr starken Fokus hatte.
lass uns mal in der Analogie zum Handballsport auch bleiben. Wenn wir im Führungskontext unterwegs sind, dann hast du ja auch als Mittelmann oder ich damals auch gewisse Spielzüge ja auch angesagt, ne? Oder einfach ein Handzeichen gegeben und alle wussten sofort Bescheid. Ist das vielleicht so ein Baustein auch im Führungskontext, dass man als Organisation erstmal so ein gewisses Führungsverständnis oder eine gewisse Sprachbarriere auflösen muss, weil wir immer dieselben Worte nutzen, aber ständig was anderes darüber denken?
Ja, also du brauchst halt eine einheitliche Art und Weise der Kommunikation beziehungsweise auf den Ebenen, wo du was anbringen möchtest. Also jetzt nehme ich mal das Beispiel Sport. Als Mittelmann wusste ich natürlich, und das ist, glaube ich, die erste Fähigkeit, die du im Führungsalltag halt brauchst, wie tickt die Person X, wie tickt die Person Y um mich herum. Ja, also dass ich genau weiß, okay, wie muss ich vielleicht gezielt mit dieser Person sprechen und auch anders mit jemand anderem. Bedeutet, ich hatte auf dem Spielfeld natürlich unterschiedliche Kommunikationswege. Zu einem, da konnte ich viel schneller über Handzeichen kommunizieren. Beim anderen hat ein Buchstabe, ein Wort, eine Zahl gereicht. Ja. Bei dem anderen musste ich mir im Vorfeld des Spiels viel, viel mehr Zeit nehmen, um Sachen zu erklären, damit es auf dem Spielfeld richtig funktioniert. Und ich glaube, das ist was, wo du erkennen musst und wo du dann auch, ich sag mal, in normalen beruflichen Kontext bringst, dann auch nutzen und anwenden kannst. Ja, trotzdem muss wahrscheinlich, und das ist auch meine Learning so, eine einheitliche Basis, die muss immer vorhanden sein für etwas. Sonst stellt sich die Frage, ob das überhaupt schon Sinn macht, ich sag mal, keine Basis zu haben. Ja, die Basis ist schon extrem wichtig. Aber dann in dieser Basis das Individuelle zu erkennen und auch so vorzugehen, das unterscheidet nachher die Großen oder die Guten von denjenigen, die eher meinen, sie müssten alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, das ist nicht immer förderlich in vielerlei Hinsicht. Ja,
ja, ich glaube, diese Pauschalisierungen, ne, die du da ansprichst, die sind, glaube ich, weder im Sport, also maximal im Mannschaftssport, sind die einfach tabu. Also es bringt halt auch einfach nichts, ne? Insbesondere, wenn ich zurückgehe und denke, naja, also da werden gewisse Rollen zugewiesen, zugeordnet und dann irgendwie alles pauschal über einen Kamm zu scheren, funktioniert nicht. Und dann gibt's aber doch mal immer wieder auch Krisensituationen, auch während eines Spiels oder in der Vorbereitung auf ein gewisses Spiel. Das ist ja im Unternehmens- und Organisationskontext recht ähnlich. Da muss ich halt auch mal als derjenige, der die Verantwortung trägt, und das ist oft ein Trainer, das ist eine Führungskraft, muss ich ja auch schnell agieren. Und deswegen ist diese Basis so wichtig. Wenn ich auf die nicht zurückfallen kann, bricht halt das gesamte System auseinander. Lass uns mal bei dieser Basis bleiben, bei dieser auch Basics-Arbeit. Ich meine, wir sind hier bei Ja klar Podcast und ich bastel eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als HR Basics. Wenn wir im Führungskontext sind, wie starten wir da am besten rein, um da eine Basis zu bauen?
Mit den Menschen zusammen oder für einen selbst?
Ich würde sagen, mit den Menschen zusammen, ja.
Also ich glaube, dass es sehr, sehr wesentlich ist, jetzt gerade im Unternehmens- oder im Organisationskontext, ist ja meistens eine vorhandene Kultur irgendwo da, dass diese in dieses Thema mit einfließt. Ich springe mal kurz nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil du das gerade mit den Systemen gesagt hast. Es ist ja auch so, jetzt wechsle ich irgendwo anders hin. Jetzt kann ich natürlich mein System, das ich da gemacht habe, nur bedingt anwenden, dort, wo ich hinkomme. A, weil die Menschen anders sind, aber auch, weil vielleicht eine ganz andere Historie, eine ganz andere Kultur irgendwie vorherrscht und ich muss erstmal gucken, wie passt das zusammen. Und hier begehen ja viele auch schon einen Fehler. Ich habe hier so geführt, also führe ich auch dort so. Aber das funktioniert ja in vielerlei Hinsicht nicht, weil die Vergangenheit irgendwas anderes eigentlich vor Augen geführt hat und man kann das entwickeln, dass es nachher, wenn es da gut war, in die gleiche Richtung geht. Aber es muss ja irgendwie, ich muss es wahrnehmen und tatsächlich dann in meinen Kontext bringen und zusammenführen sozusagen. Und da beginnt dann auch vielleicht jetzt auf deine Frage hin, ich muss erstmal extrem viel zuhören, wenn ich mit den Leuten etwas gemeinsam eine Basis entwickeln möchte, wie wollen wir einfach gemeinsam in die Zukunft gehen, ja? Und wie leite ich diese Prinzipien für mich in den Alltag ab, aber auch wir selber in den Alltag ab, weil ganz häufig wird über Sachen gesprochen, gerade im menschlichen Kontext, wie wollen wir miteinander sprechen, wie tragen wir Konflikte aus oder wie wollen wir kommunizieren, welche Kommunikationswege nutzen wir eigentlich, Aber das einfach mal in der Basis zu packen, die nicht zu voll ist, aber ein gemeinsames Commitment hat. Und da beende ich dann auch so ein bisschen auch das Thema, weil das fehlt sehr häufig. Also sich über etwas zu unterhalten ist das eine. Sich zu unterhalten und festzulegen ist das andere. Und das, die höhere Form ist dann noch festzulegen und ein gemeinsames Commitment zu haben, wo sich dann jeder in dem auch, ich sag mal, dafür hart gesagt unterschreibt, jawohl, okay, so machen wir's. Weil dann kannst du dich auch in den Konsequenzen immer wieder darauf beziehen, dass wir uns darauf committed haben.
Ja, und genau diese Konsequenz, die fehlt aus meiner Sicht. Ne? Also dieses Miteinander quatschen und ja, wir wollen das auch alle, dieses selbe Verständnis. Aber dann kommt es ja wirklich darauf an, wenn mal eine Krisensituation ist, ne, um auch die wiederzunehmen, da erkenne ich ja normalerweise, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Das ist ja im Mannschaftssport genau das Gleiche. Ne? Also im Erfolg, wenn du auf so einer Erfolgswende schwebst, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen gefühlt. Ne? Da ist dann nur die Gefahr, nicht abzuheben, beziehungsweise im Erfolg werden dann auch schlechte Entscheidungen normalerweise getroffen, ne? Oder wenn man so in der Krise ist oder man ist mit dem Rücken zur Wand, da erkennst du ja normalerweise auch in Teams, wer wirklich jetzt für den anderen auch einsteht, ne? Und dann wirklich auch mal durch die Kacke rennt und sagt, so, der Martin hat jetzt an der und der Stelle nicht performt, jetzt springe ich da mal in die Bresche, weil das hat er davor, obwohl es keiner gesehen hat, habe ich das jetzt auch schon so gemacht. Und das mal irgendwo niederzuschreiben und dann sozusagen mit Blut irgendwie zu unterschreiben, nur dann hast du die Möglichkeit, auch Konsequenzen zu ziehen, wenn es nicht gemacht wird. Aber in meiner Beobachtung ist das genau dieser Schritt, wenn diese Situationen kommen und es wird nicht so agiert, dann Konsequenzen zu ziehen.
Ja, zwei Punkte da dazu vielleicht. Also das eine ist Thema Krisen. Und da, glaube ich, lassen wir das vieles auch ungenutzt, weil eigentlich in der Krise ja wir Menschen sehr gut miteinander funktionieren können. Ja, wenn wir es zulassen, also wenn Menschen Gefahr haben als Gruppe, ja, dann kann das ja eigentlich so dieser böse Drache sein, der uns trotzdem irgendwie antreibt, gemeinsam gegen diesen bösen Drachen vorzugehen, also gegen das große, große Ganze, ja. Diese Botschaft kommt allerdings wahrscheinlich, so ist meine Erfahrung, nicht immer bei allen so an, weil sonst könnte man aus diesem Krisenmodus deutlich, deutlich mehr nutzen. Ja, hab das ganz extrem in manchen 2-3 Projekten erlebt, wo es Cyberattacken oder Cyberangriffe gab, wo sich dann die eine Abteilung oder ich sag mal, es war eine Unternehmensgruppe mit mehreren Unternehmen, wo sich die Leute dann gegenseitig selber geholfen haben, wo die einen da hingezogen sind und so weiter. Also man merkt eigentlich, in der Krise funktionieren die Menschen gut, wenn es eine super Basis gibt, ja, und man das auch von vornherein in der Kultur irgendwie mit verankert hat. Das andere ist, dass tatsächlich, wenn es das nicht so gibt, ja, und diese Konsequenzen, diese Commitments auch nicht da sind, dann hast du ja die Grenzen so weit offen, dass es dann einfach kein, sag mal, Zupacken mehr gibt und jeder so ein bisschen schwimmend denkt, er könnte das mal, dann das mal und das mal. Ja, und je mehr Menschen das halt nachher denken, dann wird es umso schwieriger, die Leute einzufangen. Ja, und klar ist auch, das erlebe ich, das weiß ich auch, das sind andere Welten und da gibt's rechtliche Themen auch, weil das auch ganz häufig gefragt wird, wie wir damit umgegangen sind, ja. Und dann ich sage, okay, im Sport funktioniert halt doch manche Sachen ein bisschen anders, ja. Also wir hatten eine klare Strafenregelung, wir hatten einen klaren Strafenkatalog bei manchen Sachen, den kannst du jetzt nicht eins zu eins in einem beruflichen Alltag anwenden, ja. Da gibt's einfach ziemlich viele arbeitsrechtliche Themen, die du da nicht so fahren kannst. So, aber die Frage ist ja, habe ich überhaupt welche? Also spüren die Leute überhaupt, wo ist die Grenze und wo nicht? Und das ist meine Erfahrung, dass das viele nicht, also entweder aus Führungssicht nicht umsetzen oder die Leute es auch nicht merken. Ja, weil ganz häufig dann kommt, nee, verneint. Ja, wurden Konsequenzen mal gespürt? Nee, ja, wie soll es dann sich verändern? Ja, und das ist so der Punkt, den ich dann ganz häufig nenne, dann müsst ihr irgendwas installieren, überlegen, Systeme, die greifen, wenn es dann da dazu passt. Oder, das ist natürlich das hohe Level, das Team, die Mannschaft sagt so nicht.
Genau das hatte ich gerade im Helm. Genau das, Martin, hatte ich gerade im Kopf. Da erinnere ich mich da auch noch an Situationen, wie gesagt, das war bei mir in der Jugend, das ist über 20 Jahre her, ne? Aber war immer scheiße, wenn der Trainer uns gesagt hat, was schief läuft. Und irgendwann habe ich mich mit ein, zwei Spielern, wir waren so 17, 18, hingesetzt und gesagt, hey, können wir das nicht aus unserem Innern heraus mal hier lösen mit dem und dem, der auf außen ständig über die Stränge schlägt, ne, und nur mit dem Schiri am Diskutieren ist. Wie gesagt, A-Jugend, irgendwo in der Kreisklasse, ne? Aber das kannst du ja transferieren, auch in den Bundesliga, in den Profisport.
Kommt überall vor.
Genau, das haben wir versucht, als Team im Innern zu lösen, sodass der, und das war damals schon meine Denke, dass der Trainer sich auf seinen Scheiß konzentrieren kann, weil der hatte auch genug zu tun. Und das haben wir dann einigermaßen hinbekommen. Und das führte dann teilweise auch dazu, dass manche Spieler dann keine Lust mehr hatten, mit uns zu zocken, ne? Aber das haben wir uns vorher auch schon so überlegt, dass das durchaus dann eine Exit-Strategie sein könnte. Und wie gesagt, wir waren 17, 18 als Jungs. Ne? Da haben wir ganz andere Flausen im Kopf eigentlich gehabt. Aber diese Konsequenz muss passieren. Und wir haben es auch gemerkt, die Spiele wurden dann tatsächlich erfolgreicher gestaltet.
Ja. Also ganz, wenn du ein Team hast, das von sich aus, von Inneren sehr gut führen kann, dann hast du schon mal ziemlich viel erreicht, weil genau dann diese Themen so eintreten, dass die Leute sich, ich sag mal, nicht zusammenschließen und gegen den jetzt brutal, also vorgehen und da, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man sich auf das Commitment bezieht und sagt, hey, wir haben uns mal hier auf das Thema committed und aktuell sieht es aber gar nicht danach aus, wie wenn du das da einhältst. Ja? Wir haben jetzt unterschiedliche Optionen. Wollen wir gemeinsam dahin, dann müssen wir jetzt daran wieder arbeiten oder es wird dann irgendwann mal der Moment kommen, wo halt diese Person wahrscheinlich nicht mehr Teil dieses Teams ist. Ja, und das ist es, egal ob das im Sport ist oder in einem anderen Bereich so, das wird dann halt von gewissen Leuten dann entschieden und dann geht jeder seinen eigenen Weg wieder.
Ist das auch schon ein ganz gutes Beispiel dafür, was du mit deinem Teamplayer-Prinzip auch ein Stück weit beschreibst, also dieser ganz persönliche, individuelle Weg vom Ich zum Wir, den ich gerade schon beschrieben habe, der bei mir, wusste ich damals mit 17 natürlich selber noch nicht. Jetzt so in der Reflexion 20 Jahre später denke ich mir, meine Güte, da war ich ja schon vor 23 Jahren relativ weit im Kopf, aber das wusste ich halt damals noch nicht, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist was, daher ist das ja auch entstanden, zu sagen, okay, wie haben wir es geschafft, im Sport uns schnell und klar für etwas, ich sag mal, zusammenzubringen, zu committen, etwas zu erreichen, ist immer vom Ich zum Wir zu denken. Ja, bei sich selber zu starten, um dann im Wir das große Ganze zu sehen, aber trotzdem den, ich sag mal, die Reise rückwärts auch wieder im Blick zu bekommen, weil ich will ja schon auch was davon haben. Auch das ist das Ego, das in uns steckt. So, und trotzdem sollte das Team natürlich immer oben drüber stehen. Und die Balance, das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr wichtig ist und aus meiner Erkenntnis für das Ergebnis des Zusammenspiels nachher auch steht. Ja, einfach die Balance zu haben, wann muss ich selbst mehr in den Vordergrund gehen und Sachen zu initiieren, vielleicht das Wort nehmen, ja, etwas zu dem Thema sagen und wann lasse ich die anderen auch wieder was machen. Ja, also wann trete ich bewusst in den Hintergrund und freue mich für die anderen. Ja, das ist eine hohe Kunst, das überhaupt zu tun. Und wenn diese Balance stimmt, dann wird das Zusammenspiel auf der einen Seite definitiv funktionieren. Die Frage ist immer nur, welches Ergebnis möchte ich erreichen? Und das sollte man sich halt im Vorfeld klar werden.
Ja, und ich glaube, genau diese Klarheit, um so ein bisschen ins letzte Ende des heutigen Podcasts zu kommen, lieber Martin, ich glaube, genau diese Klarheit, die fehlt bei den allermeisten, wahrscheinlich sogar Teams, die fehlt bei den allermeisten Unternehmen, egal ob jetzt auf Unternehmensgruppe-Ebene oder vielleicht etwas tiefer. Und dann fehlt es auch an Rollenklarheit, ne? Um das vielleicht auch nochmal in den Fokus zu rücken, dass ich dann auch tatsächlich genau weiß, okay, ich bin derjenige, der jetzt nach dem Spiel die Interviews mit der Presse macht. Ich bin derjenige, der jetzt seinen Gummel in die Kamera hält, um alle anderen jetzt hier zu schützen. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich im Unternehmenskontext, ist ja nicht jedes Mal eine Kamera dabei, nicht falsch verstehen, ne? Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass es eine Person meistens braucht und da gibt es Menschen, die können das gut, die dann die ganzen Arbeitsergebnisse auch so zusammenpacken und wieder in die Organisation tragen oder in das nächste, ja manchmal eher Silo, dass die dann auch weiterarbeiten können. Und
ja.
Das muss halt klar geregelt sein.
Definitiv, ja.
Also ich bin da auch immer für maximale Klarheit und für ganz viel Struktur. Und das bedarf halt einer ganzen Menge Arbeit ganz zu Beginn. Und oh Wunder, dann laufen ganz viele Menschen auf einmal wie über einen roten Teppich, ja, oder wirklich sind wie Schlittschuhe auf Eis unterwegs, weil denen auf einmal klar geworden ist, das ist mein Beitrag zum Ziel. Das kann ich leisten, das muss ich gar nicht leisten. Und das hat halt sau viel mit Kommunikation und Erwartungshaltung zu tun. Und da muss man natürlich bei dem Ich anfangen. Und du hast es vorhin auch im Beispiel gesagt, mit dem einen Spieler, beispielsweise ein Kreisläufer, muss ich anders sprechen als mit meinem Halblinken, mit meinem Shooter zum Beispiel. Ne?
Definitiv. Das
sind halt auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, das ist die Basisarbeit, die wir machen müssen. Und das machen viele leider nicht.
Ja, also der erste Schritt ist, es zu erkennen, ja, also was ist mein Beitrag? Das glaubt, da ist schon vielen nicht ganz so bewusst. Und B, wird der nachher auch gesehen und wie wird er anerkannt? Ja, also weil dieser Return kommt natürlich dann auch sehr, sehr wenig. Wenn ich dann meine Rolle wirklich auch ausfülle und der Beitrag fließt und leistet und ich krieg das hin, dann ist es doch auch einfach ganz menschlich, dass ich dann dafür sage, hey, cool, ich kriege jetzt einfach mal ein schönes Danke für das, was ich gemacht habe, ja, oder es wird anerkannt, dieses Thema der Wertschätzung wird hier gespielt, also das, was eigentlich unser menschliches Grundbedürfnis sehr stark ausmacht, daher man sieht schon an der Kette, wie komplex dieses ganze Thema ist, bei sich überhaupt mal zu erkennen, oder es gibt jemand, der das bei dir erkennt und dir das dann klar kommuniziert, damit du das dann auch machen kannst, und wenn du es gemacht hast, dann einfach nicht nur stehen lassen und als, naja, habe ich von dir erwartet, zu akzeptieren, ja, kann man vielleicht auch so vorgeben, Richtung Ergebnisorientierung, die andere Seite ist, will ich denn wirklich auf eine Reise mitnehmen, dann muss ich ihm das auch immer wieder spiegeln und sagen. Ja, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Kunst dann.
Das ist nicht nur eine hohe Kunst, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist auch einfach, um es mal runterzudampfen, scheiße viel Arbeit.
Ja.
Das kostet meistens ganz, ganz viel Energie, aber die müssen wir aufbringen. Ansonsten bewegen wir uns auch nicht, was viele dann immer sagen, im Bereich der High Performance. Ne? Also wenn ihr das für euch damals 2016 nicht klar gehabt hättet, natürlich gehört Spielglück dazu. Ich glaube, das wissen wir alle im Sport noch mal mehr als wahrscheinlich im Unternehmenskontext. Aber wenn diese Basics bei euch damals nicht gewesen wären und ihr da als Team auch das wirklich auch zusammen die Rollen geklärt habt, ne, ohne dass es irgendwo in einem Word-Dokument steht, dann wärt ihr nicht Europameister geworden. Ja. Definitiv nicht.
Definitiv nicht, nein.
Dann hättet ihr Spanien nicht demoralisiert im Finale. Ja gut, ich glaube, das war Andi Wolf am Ende des Tages mit 16 Gegentoren oder so in dem Finale. Das hat es so auch nicht mehr gegeben, aber das ist nochmal eine sportliche Komponente.
Ja, und du musst ja dann auch immer sehen, das war ja eine ganze Phase von 2 Wochen, wo diese Performance angehalten hat. Plus, dann gehst du noch zu den Olympischen Spielen und hältst das dort auch noch, also über das nächste halbe Jahr noch aufrecht. Also wir haben uns ja davor für das Turnier wieder qualifiziert. Also es war ja nicht nur auf diesem Turnier gemünzt, sondern es hat sich herauskristallisiert, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, auch durch Dago Sigurdsson, dass der schon sich dann so abzeichnet, dass diese Klarheit einfach extrem wichtig ist für jeden, der da Teil dieser Mannschaft war.
Bevor ich jetzt zu sehr in den Handballsport mit dir abdrifte, weil das wirklich etwas ist, was mich einfach immer noch mega fasziniert.
Ich merke es, ja.
Und ich meine, Dago ist ja auch immer noch, ist jetzt Nationaltrainer der kroatischen Nationalmannschaft, nachdem er lange in Japan war. Ich verfolge ihn auch insbesondere bei Dein als TV-Experte. Das ist immer so eindeutig und so gut, was er dort sagt, dass mir das super gut gefällt. Ich glaube, den muss ich auch irgendwie in meinen Podcast bekommen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, vielleicht klappt das ja. Zum Abschluss heute, lieber Martin. Nein. Stell dir vor, du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um einer Führungskraft, die jetzt hier zuhört, einen einzigen Rat zu geben. Wie startet diese Person noch heute, also quasi jetzt gleich, den Prozess vom Ich zum Wir?
Ganz knapp und kurz stellt sich die Frage, warum ticke ich, wie ich ticke? Diese Frage, sich einmal bewusst zu stellen und sich bewusst dafür Zeit zu nehmen, bringt sehr, sehr viele Antworten, wie ich dann nachher mit Menschen umgehe.
Super, stark. Martin, ich danke dir für das Interview und hoffentlich bald mal persönlich, natürlich bei einem Handballspiel.
Sehr gut.
Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Ciao, ciao.
Vielen, vielen Dank.
Das war's für heute. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Alltag und wir hören uns morgen wieder.